Also ich muss euch sagen, ich fühle mich wirklich privilegiert, in der Gemeinde zu sein, wo es so viele Kinder hat. Also da geht einem doch das Herz auf, wenn man die alle hier vorne stehen sieht. Und dann Schule hat ja dieses Problem, dass Schule immer sagt, was du nicht kannst. Und dann den Leuten, den Kindern mitzugeben, da ist ein Gott, der sagt, du kannst was. Also das Positive und so bestärken. Also ich finde es fantastisch, wie ihr das gemacht habt, dann auch Sarina, Dankeschön. Und auch den Kindern wirklich diese Botschaft mitzugeben. Und auch wir hier hoffentlich eine Gemeinde sind, die ermutigen immer wieder, auch für sie beten, wenn mal einer auch mal durchhängt, da weiterzugehen. Und eine Gemeinde zu erleben, die einem hilft im Leben zu entdecken, was man kann und seine Fähigkeiten auszubauen und aufzubauen. Ja, Schule, heute ist das große Thema. Viele Schulfächer wurden schon genannt, eins wurde ausgelassen. Um das heute geht, wie wir auch in dem Lied gesungen haben, Geschichte. Wer von euch hat Geschichte geliebt als Fach? Wer hat es gehasst? Okay, die meisten sind es einfach, gehört einfach irgendwie dazu. Gell? Also es hängt ein bisschen am Lehrer, ob es gut war oder nicht, ob der nur Zahlen, Daten, Fakten geliefert hat oder ob der wirklich deine mitgenommen hat. Geschichte, weil Geschichte ist ein Fach, wo manche denken, braucht man das, aber eigentlich ohne Geschichte geht es nicht. Alles ist irgendwo Geschichte, überall steckt die drin. Wir leben davon, dass wir wissen, was mal war, was vor uns war. Und wir bewundern das, also im Urlaub, ich war auch im Urlaub, und wenn du dann so schöne, wunderbare Städte da durchschlenderst und dann fragst du natürlich nach, was war da, wie kam das alles zustande, ja? Was ist da die Geschichte dahinter? Alles hat eine Geschichte, auch Gemeinde hat eine Geschichte, wir Backnang haben auch eine Geschichte, die uns zu dem gemacht hat, wo wir heute sind, ja? Unsere eigenartigen. Und das ist alles so, weil Gott Geschichte schreibt. Weil er Gott Geschichte, er ist der Anker der Zeit, er ist der Herr der Geschichte. Und darum geht es in der nächsten Predigtreihe. Wir wollen eine der ganz großen Geschichten anschauen, der Bibel. Und heute mein erster Titel, die erste Predigt lautet, Gott schreibt Geschichte. Und Geschichte, ich tue mir meine Predigt heute, orientiere ich mich an der Wikipedia-Definition von Geschichte. Und wer kann die auswendig? Ich sag's euch, ja. Also Geschichte. Unter Geschichte versteht man bestimmte Punkte der Vergangenheit, an die Menschen zurückdenken. Also bestimmte Punkte und da denkt man zurück. Nicht alles, viel zu viel, sondern wichtige Punkte. Zurückdenken, stehen bleiben, um sie zu deuten, zu verstehen, was damals passiert ist. Warum, wie, was, wie kam es da zustande sozusagen? Und welche Auswirkungen es hatte für die Zeit danach. Diese Punkte versucht man auch für die Gegenwart und für die Zukunft nutzbar zu machen. Also aus der Geschichte. Ich hoffe, wenn wir die Geschichte hören und in den nächsten Wochen durchgehen, dass wir nicht nur zurückgucken, das ist ja nett und interessant, sondern dass wir was mitnehmen für uns, dass wir heute unser Jahr 2024 prägt von dem, was damals war, dass wir lernen können aus dem, wie Gott Geschichte geschrieben hat. Deswegen drei Punkte. Gottes Geschichte kennen, Gottes Geschichte verstehen und logisch, die geht weiter, Gottes Geschichte geht weiter. Also, der erste Punkt, kennst du Gottes Geschichte? Kennst du Gottes Geschichte? Mit dieser Welt, also wie alles anfing, wie die Schuld in unsere Welt hineinkam. Kennst du die großen Versprechen Gottes, die er gegeben hat? Die ganz am Anfang standen, weißt du, warum es so viele Sprachen in dieser Welt gibt? Warum sich alle mit Latein, Englisch, Geschichte, Deutsch rumkämpfen müssen, wegen diesen Sprachen, wie das kam. Also hätten wir die Bibel nicht, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir keine Antwort auf die Fragen. Wenn wir Geschichte nicht hätten, dann würden wir irgendwie jetzt leben, aber wüssten gar nicht, wie, wo, was zustande gekommen ist. Wir würden uns heute nicht verstehen und wir würden gar nicht daraus lernen können. Also es wäre wirklich... Also die ganzen Schlussfolgerungen, die wir ziehen, hängen ganz viel von dem, was wir gelernt haben, aus der Geschichte. Und in den nächsten Wochen tauchen wir ein in dieses große Mose-Geschichte. Ich würde sagen, es ist die größte, die verschachtelste, die detailreichste, die mit den größten Gefühlsschwankungen gefüllte Geschichte des Alten Testaments bis kurz vor Weihnachten. Also bis der Advent anfängt. Und freut euch drauf. Die ist echt der Hammer. Diese Geschichte ist wirklich der Knaller und gleichzeitig ernüchternd. Also mein Fazit war am Ende schon mal vorweg, also von Menschen kannst du nicht viel halten und erwarten. Aber macht, zieht eure Schlüsse, ja. Und wir knüpfen damit auch an die Predigtreihe vom letzten Jahr an. Wir hatten ja die Josefsgeschichte. Letzter Herbst, diese große Geschichte, wo Josef in Ägypten, nach Ägypten kam wegen dieser Hungersnot und er dann der Retter sozusagen der ganzen Welt war, weil er in den 7 Jahren dann zum zweiten Mann neben dem Pharao war und dann in diesen 7 ertragreichen Jahren Schwäbisch gesammelt hat, Vorräte angehäuft hat, die dann die ganze Gegend und darüber hinaus vor dem Verhungern bewahrt hat sozusagen. Und in dieser Zeit, da hat er am Ende auch seine ganze Familie, seine ganze Sippschaft dann nach Ägypten geholt. Und dann lesen wir, wie die Reaktion war, als der die alle da mitgebracht hat. Der Pharao war so dankbar über Josef, dass er der ganzen Sippe ein großes Landstück gegeben hat, im besten Teil des Landes. Wahrscheinlich die Backnanger Bucht, dachte ich so. Also die haben echt das Beste bekommen, mit offenen Armen willkommen geheißen und haben sich eine neue Existenz aufgebaut, hatten sehr gute Verhältnisse zu den Ägyptern und dann war ja so das Ende der Predigtreihe, Happy End und irgendwie alles super. Also es war wirklich ein toller Schluss dieser ganzen Predigtreihe. Aber die Zeit läuft weiter, habe ich gehört, die Zeit sieht man niemals wieder. Die Zeit kennt kein Wiedersehen. Sondern die schreitet fort, der Josef wurde älter, die Sippschaft bekommt Kinder und Kindeskinder und irgendwann sind die, da alle mitgekommen sind, alt und sterben der Reihe nach. Auch der Josef stirbt, der Pharao stirbt, die ganze Generation. Es gab keinen Zeitzeugen mehr, der von der Hungersnot erzählen konnte, alle waren tot. Aber die Zeit läuft weiter, kommt ein neuer Pharao und dann lesen wir, da trat ein neuer König an die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Also die Geschichte und alles, was damit zusammenhing, war irgendwie vergessen, weg. Und die Frage lautet, ist es egal? Ist es jetzt egal oder nicht, ob man das einfach vergisst? Es war einfach mal irgendwas mit dem Essen, mit dem Hungern. Aber man kann auch Sachen vergessen. Es werden auch Geschichtskapitel abgeschlossen in der Geschichte. Also habt ihr jede Stunde zwei Stunden hatten wir vielleicht in der Woche Geschichte gehabt, maximal, ja. Und wenn man da immer alles beibehalten wollte, dann hätten wir irgendwann am Ende nur noch Geschichtsunterricht, ja. Also müsst dann irgendwie gewisse Themen aus dem Lehrplan rausgestrichen werden. Aber welche? Welche streicht man raus? Jetzt in Deutschland haben wir eine ähnliche Situation. In den nächsten Jahren werden die letzten Zeitzeugen des Dritten Reichs sterben. Ja, und dann haben wir auch ein Stück deutsche Geschichte abgeschlossen, weil er niemand mehr erzählen kann. Man niemand mehr fragen kann. Und es gibt Leute, die sagen, ja komm, jetzt ist es endlich mal durch, abgeschlossen, das können wir jetzt auch abhaken. Aber viele sagen, nein, das ist zum Beispiel so ein markantes Element, so eine krasse Geschichte, so ein Versagen, so was Grausames, das darf nie mehr passieren, das muss auf jeden Fall bleiben. Weil sonst passiert etwas, wie es vielleicht auch bei dem Pharao kam. Der Pharao kannte die Geschichte Gottes nicht mehr. Also Geschichte kennen, das ist so mein erster Punkt, aber eine Geschichte gehören ist ja, nur der Anfang. Und jeder, der mal für euch vielleicht jung schaut, den Kindern versucht hat, Geschichten aus der Bibel weiterzuerzählen, dann war immer der Punkt, wir erzählen nicht nur die Geschichte, die für sich steht, sondern die muss ja irgendwas, einen Hintergrund haben, die muss eine Bedeutung haben, da muss irgendein Wert dahinter stehen, dass wir die weitererzählen. Und die Bibel lesen, schauen, das ist das eine, sondern jetzt auch weitergehen. Und deswegen, wir sollen die Bibel kennen, wie sie überliefert ist, wir sollen sie lesen. Und ich habe deswegen auch jetzt extra für uns die Mose-Geschichte vielleicht so als Anregung einen Bibelleseplan erstellt. Also jetzt habt ihr die Chance, die wichtigsten Abschnitte der vier Bücher Mose da sozusagen zu lesen, und dann seid ihr voll im Bilde, was damals passiert ist. Liegt im Ausgang jeden Tag ein, zwei Kapitel, und dann seid ihr dran, und hoffentlich habt ihr am Ende viel mehr von Gottes Geschichte verstanden und im Kopf. Also Gottes Geschichte kennen, und interessant ist auch in die Bibel, die hat er Geschichten ausgewählt, wo ich sagen würde, jawohl, das sind jetzt die, die da drin sein mussten. Die hat Gott da wollen, dass die aufgeschrieben wurden. Das sind die Geschichten, die Bedeutung haben. Vieles in der Kirchengeschichte, kannst du über Biografien lesen, ist viel hilfreich. Aber hier sind die wichtigsten Dinge, die Gott gesagt hat, die müsst ihr kennen. Da wisst ihr, das sind die markanten Stellen in der ganzen Weltgeschichte. Und die wird dein Leben prägen, wenn du vor allem den zweiten Schritt jetzt gehst, nämlich diese Geschichte verstehst. Die Probleme, die Themen dahinter, was ist eigentlich passiert, warum und welche Schlüsse kann man ziehen? Und deswegen jetzt mein zweiter Punkt, nicht nur kennen, sondern verstehen, was passiert ist und was hat es für Folgen. Also was ist damals weitergegangen? Wenn wir zurück nach Ägypten gehen, also wir haben den neuen Pharao, der kannte die Israels Geschichte nicht mehr, sondern die waren jetzt da, und da passiert Folgendes. Nämlich, die hatten ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum. Es heißt, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Also viermal wird in dem Satz erwähnt, dass sie einfach ohne Ende Kinder bekommen haben. Also da irgendwie war hier der Spieß umgedreht, da könnt ihr ein paar Erwachsene hier vorstellen, weil der ganze Saal voller Kinder ist. Überall Kinder. Nachwuchs ohne Ende. Und es geht schnell, wenn es passiert. Ich habe mal nachgeguckt, aktuell haben wir das größte Gesellschaftswachstum im Südsudan mit 5,9%. In Deutschland liegen wir bei 1,35. Also nicht mal jedes Ehepaar erhält sich selber. Ja. Also wir schrumpfen. Und 5,9, wisst ihr, das ist der Wahnsinn. Ich habe mal nachgeguckt, die Babyboomer, da sind ja einige jetzt so, das ist ja so die große Generation in Deutschland, Babyboomer, wie schon der Name sagt, das waren damals ein Bevölkerungswachstum nur von 2,6%. Und das sind schon viele, die Boomer, ja. Aber die Israeliten in Ägypten, also die waren mindestens so unterwegs wie im Sudan, wenn nicht noch mehr. Und der Wahnsinn, ja. Wenn ich jetzt Politiker wäre, meine Frage wäre, wie haben die das gemacht? Wie geht es? Wir werden so jung, wir brauchen Kinder, wir brauchen Nachwuchs in Deutschland. Wo ist die Erklärung da dafür? Wie ist es zustande gekommen, dass die auf einmal so viele Kinder hatten? Und die findet sich. Natürlich in der Bibel findet sich die. Weil die Bibel erklärt die Bibel. Und nämlich Gott hat dem Abraham ein Versprechen gegeben, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du soll es ein Segen sein. Also da soll was groß werden, da soll was aus einer kleinen Sippschaft, aus einer kleinen Familiengruppe plötzlich ein Volk werden. Und das passiert genau jetzt in dieser Zeit in Ägypten. Was vorher so eine kleine Familie war, der Josef da mit seinen Geschwistern, und da waren 70 oder ein bisschen mehr Leute, was das waren, die sind da gekommen und auf einmal war das ein Volk, weil Gott es gesegnet hat. Es gab Kinder und Kinder und Kinder und Kinder. Und Gottes Segen, wenn er ihn ausgießt, und wenn er ihn richtig ausgießt, da kannst du machen, was du willst, du kannst es nicht stoppen. Du kannst das nicht stoppen. Aber das ist die Erklärung, die uns die Bibel liefert, weshalb es so viele Kinder damals gibt. Wenn Gott was wachsen lässt, da kannst du es nicht aufhalten. Wenn Gott es voll groß werden lässt, kein Grund irgendwie zum Stoppen. Und das lässt sich überall beobachten, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Es gab zum Beispiel immer wieder Zeiten, wo ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Tausende. Wo die ganz großen, oder die ganze Kirchenströmungen entstanden sind, egal ob Methodisten, Baptisten, Mennoniten, Pfingst, Charismatischer, da waren immer Menschen da, die zum Glauben gekommen sind. In der Zeit keiner, und natürlich haben alle geforscht und die Kirchengeschichtler wollten rausfinden, an was lag das, haben die einen besonderen Predigtstil gehabt oder waren es diese charismatischen Persönlichkeiten wie Whitfield, Moody, Wesley, Billy Graham. Und du kannst sagen, ja, da ist sicher irgendwas dran, aber es hat Gott einfach sein lassen. Gott hat es einfach sein lassen, das, was erweckt wurde. Was tot war, plötzlich erweckt wurde, eine Erweckung entstand. Und das kannst du nicht stoppen. Aber wenn was wächst, wenn sowas da ist, so eine große Dynamik, dann haben Menschen auch immer Probleme damit. Also in den Erweckungsbewegungs- oder Zeiten, da hatten die etablierten Kirchen meistens emotionale Klemmungen. Es hat Konkurrenz oder Angst, zu uns kommt dann keiner mehr. Oder dass vielleicht Irrlehren verbreitet werden oder sich Sekten bilden. Also das ist normal. Wachstum schafft immer Probleme. So auch bei den Israeliten. Ja. Auf einmal wurden die viele. Und man nimmt es wahr. Man hat es wahrgenommen. Die haben wahrscheinlich Häuser gebaut wie die Weltmeister. Eine Siedlung nach der nächsten angeschlossen. Da sind immer mehr Israeliten rumgelaufen. Eine mögliche Bemerkung unter den Ägyptern war vielleicht, also ich weiß nicht, das sind nur noch Israeliten. Gibt es hier auch noch Ägypter hier? Ich fühle mich langsam fremd im eigenen Land. So vom Lebensgefühl damals. Und die wollen alle was zum Essen und jetzt bringen die auch noch ihren Gott mit. Jetzt bauen die vielleicht auch noch hier Moscheen oder keine Ahnung was so damals. Gab es ja noch nicht den Tempel oder so, ja. Aber so ein Gefühl, völlig Überfremdung. Und was macht das? Das löst was aus bei Menschen, nämlich meistens Ängste, Sorgen. Und Angst ist ja so ein Sammelbegriff, der sich dann in solchen Sätzen irgendwie wieder ausspricht. Angst, die können uns überrennen. Der Pharao hat seine Angst wie folgt ausgesprochen. Schaut das Volk der Söhne Israel an. Es ist zahlreicher und stärker als wir. Also hört man diese Angst in diesen Worten raus, wenn man das Gefühl hat, man ist ein Gefühl, aber ob es wirklich so ist, und dann fallen eben solche Sätze, wo ich, wie gesagt, auch in Backnang höre, also wenn man durch Backnang läuft, das Gefühl, man hat, da sind ja gar keine Deutschen mehr. Oder mein Kind, das soll bitte die Kindergartengruppe wechseln, das sind ja gar kein Deutsch, weil es hier kaum mehr gibt, jemand, der Deutsch spricht. Solche Sätze, und das sind manchmal nur Gefühle, die Leute aussprechen, weil sie irgendwie Ängste und Vorbehalte haben. Und jetzt ist die Frage, ja, was macht man denn? Also die Politik damals, der Pharao, der hatte diese Situation und wir haben ja auch interessanterweise eine ähnliche Zeit, wo die Politik irgendwie Lösungen sucht. Wie kriegen wir Dinge in den Griff? Und eins habe ich gelesen und zu der Überzeugung bin ich auch gekommen, Angst ist erstmal ein ganz schlechter Ratgeber. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ist oft ein Gefühl, das nicht wirklich begründet ist. Da sind viele Punkte, wo manchmal irgendwie sich aufschaukeln, wo sich Leute was ausmalen. Aber wäre es wahrscheinlich gewesen, dass die Israeliten, die Ägypter hätten wegdrängen wollen, übernehmen wollen, kämpfen wollen, vertreiben wollen aus ihrem eigenen Land? Also es steht nichts in der Bibel drin, dass irgendwie in die Richtung eine Bewegung war. Und so ziehen sich manchmal Menschen runter und andere werden mitgezogen und dann werden Entscheidungen getroffen mit enormen Folgen und manchmal handeln Menschen unlogisch. Und die Entscheidung, die der Pharao getroffen hat, wie sie damit umgehen, war folgende. Und ich lese nochmal den Zusammenhang. Da trat ein neuer König der Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Und er sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Lasst uns klug vorgehen gegen sie, damit sie nicht noch weiter sich vermehren. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann uns aus dem Land hinaufzieht. Daher setzten sie Aufseher über es, um es auch mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Also hartes Vorgehen, war die Botschaft vom Pharao. Hartes Vorgehen, wir müssen durchgreifen. Wir machen die zu Arbeitern, zu Fronarbeitern, zu Sklaven. Die müssen für uns schaffen, weil wer schafft, hat keine Zeit zum Kindermachen und zum Kinderkriegen. So die Hoffnung. Und gleichzeitig zeigt man, wer hat hier das Sagen im Land? Wer ist der, der vorangeht? Und so haben sich die Verhältnisse ganz schnell gedreht. War die Generation unter Josef noch willkommen geheißen? Hat man sie noch begrüßt? Hat man sich gefreut? Wurde die nächste Generation auf einmal unterdrückt und versklavt? Alles hängt damit zusammen, weil vergessen wurde. Keiner mehr wusste, was der Josef dem Volk Gutes getan hat. auf einmal die Geschichte vergessen und stattdessen entsteht eine Leidenszeit. Und so verstehen wir auf einmal, was das Thema dieser Mose-Geschichte ist, wo es herkommt, wo es hingeht. Und trotzdem wird weiterhin deutlich, Gott ist der Herr der Geschichte. Gott ist immer noch der Herr der Geschichte. Und die geht weiter. Und den kann keiner stoppen. Gibt es ein Lied, wo wir das singen? Unseren Gott kann keinen stoppen. Der Segen Abrahams, der geht weiter. Psalm 105, Vers 8. Gott gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf tausende Generationen hin, den er gemacht hat mit Abraham, mit seines Eides an Isaak. Er richtet ihn auf für Jakob zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbe. Das war das Ziel, Kanaan. Und er hat einen Plan mit seinem Volk, mit dieser Welt, und er wird hier deutlich. Und obwohl die Israeliten dann angefangen haben, die Städte zu bauen, hart zu arbeiten, die haben trotzdem noch Kinder gekriegt. Das Bevölkerungswachstum ist nicht eingebrochen. Die Zahlen sind nicht zurückgegangen, bei uns schon wieder schlechter als letztes Jahr. Aber es ging weiter. Gott befahl dem Pharao, dann den Hebammen. Hebammen, israelische Hebammen, wenn ihr Söhne auf die Welt bringt, da haben wir schon mal 50% weg und es geht nicht weiter. Ab, töten, umbringen. Kindesmord, das war die nächste Stufe der Herde, die durchgreifen sollte. Aber die haben Gott gefürchtet und haben die Jungen am Leben gelassen. Und so wuchs das Volk weiter und weiter und weiter. Wisst ihr, wenn Gott will, dass es wächst, dann sorgt er dafür. Gott sorgt in dieser Welt für Wachstum. Das war mein Predigtthema vor dem Sommer. Und in alle Richtungen wächst was. Und wir haben hier ein Paradebeispiel dafür. Wenn Gott Geschichte schreibt, dann kann das niemand stoppen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben hier den Anfang einer Rettungsgeschichte. Das, was Gottes großes Thema ist. Rettung der Menschen, damit das himmlische Reich wächst. Er zeigt seine Liebe, er hat Sehnsucht nach Menschen. Und so ist es heute genauso. Sein Volk ist wie heute die Gemeinde weltweit und die wird wachsen. Gott wird dafür sorgen, dass Gemeinde wächst. Er schreibt Geschichte. Wenn Gemeinde lebendig ist, wenn sie Gott liebt, wenn sie ihren Auftrag lebt, dann wird die wachsen. In ihrer Liebe zu Gott wird sie wachsen. In ihrem Miteinander wird sie wachsen. Wenn sich Kinder hier wohlfühlen, weil sie das spüren, hier ist was lebendig und die wird auch zahlenmäßig wachsen. Aber es wird Schwierigkeiten auch geben, aber das, sagt ein Gemeindegründer, ist immer ein gutes Zeichen. Wenn es wo Schwierigkeiten gibt, dann ist immer gut, weil dann ist Leben da. Wo eine Gemeinde eingeschlafen ist, nur sie sich selber beschäftigt, wo man Streit hat und nur sich mit Nebensächlichkeiten abgibt, da hat es keine Wirkung und da schläft was aus und irgendwann ist sie Geschichte. Aber wenn was wächst wie damals, dann passiert was. Gott schreibt Geschichte, Gott ist der Herr der Geschichte und das ist so der Anfang für die heute. Und das ist mal was für mich unglaublich Mutmachendes, dass auch wenn vieles schwierig aussieht und ich vieles nicht verstehe, sage Leute, Gott hat die Sache im Griff. Gott hat die Sache im Griff, das zeigt sich sehr deutlich. Und jetzt nächste Woche der zweite Teil und jetzt wird es noch spannender, nämlich du bist ein Teil seiner Geschichte. Du bist nicht nur Zuschauer oder Nachvollzieher von Geschichte, sondern du bist Mitspieler. Du bist nicht nur Zuschauer, du bist ein Teil davon. Und dafür wird es weitergehen in der nächsten Woche, nämlich Gott schreibt Geschichte mit dir. Und ich will jetzt noch beten, dass diese Mose-Geschichte jetzt, der Anfang heute, dass es was wird, was dein Leben prägt. Und dass du nochmal neu wirklich begreifst, wie groß und mächtig und gnädig Gott ist. Das ist eine Geschichte, finde ich, wo man Gott auf so viele Facetten kennenlernt und seine Pläne und Gedanken klarer werden. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Herr der Geschichte bist, dass du der Anker der Zeit bist, wie wir es vorhin gesungen haben. Und dass, wenn wir uns so unsicher fühlen und vieles vielleicht anders weitergeht, als wir uns denken und vorstellen können und unsere Erfahrung gezeigt hat, dass wir trotzdem wissen, du bist der Herr der Geschichte. Und dass es uns nicht Angst macht, sondern dass wir Zuversicht haben, dass wir Menschen sind, die gelernt haben, einen Gott zu haben, der sich zeigt, dass er der Herr der Dinge ist. und dass wir das auch miterleben hier in Backnang. Ich bitte dich, dass Teil unserer Gemeinde ein Teil deiner Geschichte wird, eine Erfolgsgeschichte, Herr. Dass wir eine Gemeinde sind, die dich liebt, die dich ehrt, die einem Auftrag nachkommt, in dieser Welt Salz und Licht zu sein, Jesus. Für Menschen da zu sein, positiv zu sein, eine Wirkung zu haben. Und dass wir immer wieder neu entdecken, auch als Gemeinde, aber auch als Einzelne. Was ist unser Platz in dieser Geschichte? Schenk, dass das in den nächsten Wochen deutlich wird und rauskommt, Herr. Amen.